Purora bringt frische, gesunde und nachhaltige Ernährung direkt in deinen Alltag. Einfach, lecker und ohne Kompromisse. In unseren früheren Podcast-Folgen haben wir Purora bereits als Partner vorgestellt. Umso mehr freut es uns, dass heute Gründer Heinz Pöttinger selbst für ein kleines Mini-Interview zur Verfügung steht. Heinz, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt möchte ich natürlich direkt mal wissen, was hat dich dazu inspiriert, Purora zu gründen? Also wie kamst du auf diese Idee?
Hi Feli, also ich war in England, habe dort studiert und habe einfach gemerkt, dass einfach durch nährstoffarmes Essen ich gewisse Defizite im Körper wirklich gespürt habe. Ich habe zum Beispiel auf einmal schlechter geschlafen, beim Sport nicht die Leistung erbracht, die ich vorher erbracht habe. Und einfach mein Wohlgefühl war anders. Ich war vorher ein bisschen Feinspitz, sicher nicht der leichteste Gast, und darum habe ich mich eigentlich mit Ernährung schon früher ein bisschen damit auseinandergesetzt, was macht eben natürliche Küche aus. Und in dem Fall habe ich dann selber einfach zum Kochen angefangen, habe eine Kochgruppe gegründet, in dem Fall mit auch anderen aus anderen Ländern, und wir haben uns da gegenseitig bekocht und habe da einfach eine extreme Freude empfunden und bin dann auch gleich einmal auf das Thema Smoothies gestoßen. Das war damals in England ein richtiger Hype, und wenn man sich eben einmal einen eigenen Smoothie zubereitet und weiß eigentlich, was wirkliche natürliche biologische Zutaten bedeuten, wie nährstoffreich die sind und wie wohltuend das ist, dann will man das wieder haben. Und ich glaube, du kennst es sicher auch, man hat dann einfach einmal so Zeiten, wo man einfach wochenlang oder mehrere Tage sich gesund ernährt, und dann fällt es wieder ab, weil es einfach so mühselig ist. Und ich habe mich gefragt, wie es dann wieder mühselig geworden ist, warum, wie ich dann zurückgekommen bin, wieder nach Österreich, warum gibt es sowas nicht am Markt? Warum gibt es nicht was anderes als diese Supermarkt-Smoothies? Und genau, so habe ich mich dann mit dem Thema mehr und mehr befasst.
Sehr schön. Purora, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, die vielleicht letztens gar nicht aufgepasst haben. Purora, wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Wieso ist es anders als andere?
Weil wir die Zutaten von der Natur so natürlich wie möglich nehmen. Das heißt, getrocknet oder gefriergetrocknet und nicht irgendwie durch industrielle Verfahren zerkleinert oder pulverisiert oder irgendwie erhitzt, weil durchs Erhitzen sterben einfach gewisse Vitalstoffe, auch nicht mit einem Hochdruckverfahren draufgefahren, also auch ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusätze, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Das war eigentlich immer so das Ziel bei unserem Produkt. Das war am Anfang ganz schwierig, wenn man sich dann mit dem wirklich befasst, auch hier eine natürliche Haltbarkeit hinzubekommen, aber das haben wir geschafft.
Und jetzt ist es natürlich so, dass wir Purora auch schon, es gibt ja auch einen Shop bei euch, also man kann auch Snacks bei euch kaufen, was ich übrigens sehr cool finde. Man kann es aber auch in der Firma für sich beziehen, habe ich gesehen. Wie funktioniert das? Also magst du das vielleicht nochmal kurz vorstellen? Ihr habt ja da ein Küchengerät, das ist kombiniert sozusagen. Also man kann eigentlich auch nicht nur Smoothies machen, sondern auch noch andere Dinge.
Genau, genau. Also der Durchbruch ist uns dann gelungen, weil wir die Zutaten eben so groß wie möglich lassen, sprich nicht pürieren. Wenn man etwas püriert und aufmixt, dann hat man auf einmal von wenigen Oberflächen Millionen Oberflächen, die natürlich alle viel schneller oxidieren, und durch Oxidation verliert man eben die Vitalstoffe. Und darum haben wir dieses Konzept so entwickelt, dass man sagt, okay, es gibt die Maschine, den Thermotwist, der eben auch erwärmen kann, und die fertigen, mixfertigen Mahlzeiten von Purora. Da gibt es eben Smoothies, Porridges, Proteinshakes und Suppen. Aber man kann diese Maschine auch für eigene Mahlzeiten verwenden. Wir haben da ein Rezeptbuch, wo man eben auch mit zwei Spitzenköchen auch Pastasoßen, Aufstriche und mehr machen kann. Also es geht um schnelle, gesunde Ernährung, einfach gemacht.
Sehr schön. Was würdest du unseren Zuhörerinnen, vor allem Hörerinnen, aber unsere Hörer möchte ich natürlich auch nicht vernachlässigen, was würdest du ihnen empfehlen?
Also die Hörerinnen sind sogar unsere wichtigste Zielgruppe, weil die sind viel offener für gesunde Ernährung. Ernährung ist ja immer schon mehr bei den Damen gewesen, aber die Männer kommen mehr und mehr, weil es ja auch ein bisschen eine technische Maschine ist. Der beste Einstieg ist das Starterpaket, also wo man eben ein Kochbuch dabei hat, wo man die Maschine dabei hat, und ein kleines Set von unseren Bestsellern. Genau, weil mittlerweile haben wir über 100 Produkte bei uns im Sortiment und über 30 davon sind alleine eben diese mixfertigen Mahlzeiten.
Magst du noch was über die Produkte selber sagen? Das heißt, ist das Bioqualität oder was habe ich da zu erwarten? Du hast schon erwähnt, dass gefriergetrocknete Produkte drin sind, was ja heißt, dass die Nährstoffe teilweise noch vorhanden sind. Das heißt, die sind jetzt nicht mit Konservierungsstoffen, wie du es auch schon genannt hast, irgendwie gemischt. Das würde mich noch interessieren. Also wie ist diese Zusammensetzung der Produkte generell bei euch?
Genau, ja gerne. Produktentwicklung, das ist ja auch eine meiner Lieblingsaufgaben bei Puhore. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viele Produkte entwickle. Und darum ist das auch ein Thema, wo ich gerne drüber rede. Und zwar, wir schauen erstens einmal biologisch. Ja, dass wir biologisch heißt für uns einfach, ist auch geprüft. Das heißt, wir haben dort keine Pestizide oder irgendwas anderes drinnen, was wir nicht drinnen haben wollen. Zweitens arbeiten wir auch mit einem TCM-Spezialisten zusammen, also von traditioneller chinesischer Medizin, weil es geht ja bei der Ernährung auch ums Bauchwohl. Sprich, Ballaststoffe sind wichtig und auch das Mikrobiom steht bei uns im Mittelpunkt. Unsere Puroras, so nennen wir eben diese mixfertigen Mahlzeiten, haben zwischen 150 und 400 Kalorien pro Mahlzeit. Wir schauen, dass wir in dieses Glas so eine hohe Nährstoffdichte hineinbringen wie möglich. Sprich, es sind, also ist das Beispiel, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt ein Weißbrot hernehme oder einen Kristallzucker, dann habe ich auch Kalorien, aber das sind leere Kalorien. Und bei uns geht es darum, dass eben diese Kalorien so dicht wie möglich sind. Sprich, wir geben auch spezielle Superfoods dazu. Heilpilze, Wurzeln, wie zum Beispiel Heritium, Ginseng, Chaga und. Also wir haben bei uns alleine über 400 Bioprodukte und ein Drittel davon sind rein jetzt nur Superfoods. Und genau, das macht dann eben diese besondere gesunde Mahlzeit aus, dass ich auf Knopfdruck, das heißt in 2 bis 3 Minuten, eine warme, bekömmliche Mahlzeit habe. Und man kann eben auch mit unserem Mixer genau auf diese 42 Grad erwärmen. 42 Grad, das ist so die Rohkostgrenze. Darüber hinaus fangen an, gewisse Vitalstoffe sich zu verflüchtigen. Aber genauso ist es nicht mehr roh und damit viel bekömmlicher für den Magen-Darm-Trakt.
Sehr gut. Was kann man in Zukunft von euch erwarten? Was kommt von Puhore noch? Du hattest schon gesagt, du liebst Produktentwicklung. Das heißt, es werden uns vielleicht noch andere Produkte erwarten. Ich habe schon vorher erwähnt, dass man bei euch auch Snacks im Online-Shop bekommt. Das sind natürlich gesündere Snacks. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht die Zukunft aus von Puhore?
Wir haben vor 2 Jahren dann auch angefangen, Zutaten, die wir sowieso verarbeiten, auch im Pfandglas anzubieten, sind dann zum Beispiel gefriergetrocknete Erdbeeren oder unsere Ananas oder unsere Mangos, die man einfach so snacken kann. Gibt es auch gewisse, auch unsere Nüsse mittlerweile, die man auch genauso mit Superfoods, also zum Beispiel unsere Paprika-Nussmischung, da ist sogar Ginseng drinnen, weil damit wir dem Kunden auch zeigen können, hey, probiert mal unsere Produkte. Wir schauen wirklich auf beste Qualität, beste Bioqualität und du kannst dich davon einmal überzeugen, bevor du eben gleich in so ein System investierst, weil der Mixer kostet ja trotzdem um die 150 Euro, die Puroras zwischen 5 Euro und 6,50 Euro brutto. Und für gesunde Ernährung braucht man gewisses Bewusstsein, dass einem das auch wert ist. Jemand, der sich damit nie auseinandergesetzt hat, hat oft Angst davor, ja, und springt, also wenn es dann einmal ein bisschen um eine Investition geht, dann ist er eher vorsichtig oder swipet weiter.
Sehr schön. Also du sagst, probiert es einfach mal aus, habt Spaß daran, ist ja auch unsere Vision, die wir immer wieder an alle Menschen ranbringen wollen, einfach Spaß an Ernährung zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, wie auch gesunde Ernährung ein bisschen länger als nur ein gewisser Hype oder einfach nur eine gewisse Welle bleiben kann. Das heißt, nicht nur eine Diät, sondern definitiv in die richtige Richtung geht. Heinz, ich bedanke mich nun bei dir und jetzt geht's weiter in unsere Podcast-Folge.
Ja, danke Felix. Bitte.
Der unscheinbarste Feind ist oft der gefährlichste, weil wir ihn gar nicht bemerken. Mit diesem Satz könnte man die Toxoplasmose beschreiben. Ein Parasit, den Millionen Menschen in sich tragen, ohne es zu wissen. Und in dieser Folge sprechen wir mit Robert Krug über eine Infektion, die auf den ersten Blick harmlos wirkt, jedoch ein paar spannende Fragen aufwirft. Sowas wie, woher kommt Toxoplasmose, wie verbreitet sie sich und warum hat sie einen Ruf, sogar unser Verhalten zu beeinflussen? Ja, wir klären auch, wie man sie schützen kann, welche Mythen kursieren und ob man diese Toxoplasmose jemals wieder ganz los wird. Jetzt sage ich erstmal, hallo Robert, schön, dass wir dich wieder begrüßen dürfen bei uns im Podcast. Wenn du magst, kannst du dich ganz kurz nochmal vorstellen. Ich glaube, die meisten kennen dich jetzt, aber so ein paar Sätzchen schaden ja nie für alle, die jetzt sozusagen quer eingestiegen sind in dieses Toxoplasmose, haben das vielleicht bei Google eingegeben, wer weiß. Danach steigen wir gleich ein, was überhaupt Toxoplasmose ist.
Ja, hallo Feli, vielen Dank wieder für die Einladung. Ich bin Buchautor, Hobby-Biochemiker, wenn man so sagen will, und bin jetzt seit 10 Jahren im Thema eigentlich Biochemie des Menschen drin, Thema Ernährung, Thema Insulin, das ist so mein Schwerpunkt. Aber leider aus eigener Erfahrung bin ich auch, wie im letzten Thema über EBV, hatte selbst eine EBV-Reaktivierung und halt auch eine Toxoplasmose, wahrscheinlich Reaktivierung, ne? Die kann sich leider auch reaktivieren. Wahrscheinlich bei mir sehr, sehr wahrscheinlich ausgelöst durch eine Darmerkrankung im Jahr 2020, die sehr, sehr stark war. Campylobacter ist auch so ein Thema für sich, aber das ist halt einfach eine Wahnsinnsreaktion vom Körper gewesen damals. Diese Geschichte wird zur Reaktivierung vom EBV und von der Toxoplasmose geführt haben.
Ja. Ja, da würde ich sagen, wir starten gleich. Was genau ist denn Toxoplasmose? Ich glaube, Frauen haben öfters mal davon gehört, vor allem in Bezug auf Schwangerschaft, weil man da, glaube ich, kriegt man so den ersten Kontakt. Ja, wollen Sie auf Toxoplasmose? Haben Sie da irgendwie Antikörper? Und dann denkt man sich, was ist jetzt denn Toxoplasmose bitte?
Ja, Toxoplasmose ist ein Parasit, also ein bakterienähnliches Kleinstlebewesen, wenn man so will. Ein bisschen höher entwickelt als ein Bakterium, ein bisschen größer, aber nicht viel, ungefähr so groß wie ein Bakterium. Und das ist ein Parasit, der schon viele hunderttausend oder Millionen von Jahren unter uns ist. Der typische Träger oder Wirt, wie man so schön sagt, von diesem Parasiten ist die Katze. Die Übertragung erfolgt in aller Regel durch Katzenkot. Eine infizierte Katze, allerdings nur eine infizierte Katze, scheidet für ungefähr 3 Wochen Eier aus. Und diese Eier sind extrem resistent. Die können jahrelang überleben draußen in der Natur, was normalerweise zum Beispiel Virus nicht, der geht sofort kaputt, oder beziehungsweise hat ja auch, ne, der ist ja viel ganz anders aufgebaut. Aber auch ein Bakterium, wenn es jetzt so einfach so in der Luft ist, die können sich dann auch verschanzen, so ein Bacillus. Aber diese Eier sind sehr, sehr resistent, können jahrelang überleben und können dann halt sozusagen auf andere Sachen draufliegen, wie Gemüse oder auf das Fell von anderen Tieren, die dran rumschnüffeln. Das ist so der typische Übertragungsweg oder halt dann auf Mäuse halt auch. Und Mäuse, wenn sie das aufgeschnappt haben, haben dann anschließend tatsächlich eine starke Verhaltensstörung, die nicht gesund ist aus Sicht der Maus, weil sie plötzlich Katzen lieben. Und von Katzenurin auch angezogen sind. Das ist natürlich, und da sieht man, was dieser Parasit auswirkt, ja. Die suchen dann Katzen auf und das ist dann natürlich das Ende der Maus, ist aber schlau aus Sicht des Parasiten, weil der kommt so über das Fleisch, was dann die Katze frisst, in die Katze hinein. Ja, das ist ein Hauptübertragungsweg, dieser Weg.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch ein bisschen wirr, aber du hast recht, das ist total intelligent. Also da sieht man mal, wie so ein Parasit, wie intelligent eigentlich, wie du schon sagst, dieses Kleinstwesen ist. Ja, wie häufig kommt jetzt so Toxoplasmose vor? Vielleicht hast du da so eine gewisse Zahl, wo man sagt, ja, das ist schon sehr, sehr häufig oder nee, so häufig ist es vielleicht gar nicht. Das würde mich jetzt auch interessieren.
Das ist leider sehr häufig. Wir haben in Deutschland eine Durchseuchung, wie man so schön sagt, von ungefähr über die Gesamtbevölkerung 50%. Je älter die Gruppe ist, die man untersucht, desto höher ist es. Ich glaube, die geht dann auch bis 70-80% hoch bei den 70-80-Jährigen. Also man kann fast sagen, fast jeder schnappt sich das im Leben irgendwann einmal auf und man wird es auch nicht wieder los. Das ist das Problem, genauso wie den EBV oder wie die Windpocken, die ganze Herpesfamilie an Viren, die sich bei uns im Körper einnisten, so ist das auch mit dem Parasiten Toxoplasmose. Und ne, in der etwas jüngeren Bevölkerung ist es halt dann erst so 25%. Aber trotz allem, wir haben eine wahnsinnig hohe Durchseuchung und von daher haben wir da ein generelles Problem, weil diese Toxoplasmose wie EBV, wie ich das bei meinem Beispiel auch gesagt habe, die kommen halt dann hervor, wenn der Körper schwach ist. Das heißt, wenn das Immunsystem schwach ist, beziehungsweise auch bei der Erstinfektion. Ja, die Erstinfektion kann auch sehr stark werden, aber häufiger sind diese Reinfektionen oder ne, dieses Wiederaufkommen von diesem Parasiten.
Hm, Verstehe. Jetzt denkt man sich natürlich, gut, wie komme ich jetzt da drauf, ob ich diese aktive Form diese Erstinfektion, diese Toxoplasmose direkt habe, also vielleicht dran erkrankt, in Anführungsstrichen bin, oder ist es bei mir vielleicht schon vorüber? Wie kann man das prüfen, dass man diese Infektion hat?
Da kann man erstmal sozusagen die Symptome, diese typischen Symptome und die etwas spezifischeren Symptome durchgehen. Und zwar, die generellen Symptome sind leider erstmal nicht eindeutig, die sind sehr ähnlich wie der EBV, dass man Müdigkeit hat, dass man Muskelschmerzen hat, was nicht ganz so typisch für den EBV ist, schon etwas typischer hier für Toxoplasmose, ist Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, dann Schweißausbrüche, vor allen Dingen in der Nacht auch Schweißausbrüche, Antriebslosigkeit, Erschöpfung, das ist wiederum untypisch, trifft für viele parasitäre Erkrankungen zu, Depressionen, Ängste, Herzmuskelerkrankungen können auftreten, Lebererkrankungen können auftreten und Kurzatmigkeit. Und dann gibt es spezifischere Symptome, die sind sehr neurologisch und das sollte einem auch zu denken geben, nämlich dann Sehstörungen, Schwindel, Gangunsicherheit, dass man irgendwie ständig gegen den Türrahmen läuft und sich denkt, was ist denn jetzt los? Das ist so ein typisches Ding. Gereiztheit, Kopfschmerzen sind wieder etwas untypischer, aber treten auch häufig auf. Gelenkschmerzen und es kann sogar zu einer Gehirnentzündung kommen. Dann noch typischer geschwollene Lymphknoten, vor allen Dingen am Bauchraum. Das sind so typische Symptome, wo man dann auch zum Arzt gehen sollte. Beziehungsweise, wo man auch zum Arzt gehen sollte. Man kann den dann auf Antikörper untersuchen. Das ist so typisch Diagnose. Also einmal diese Symptome kann man natürlich auch für sich selbst durchgehen. Dann werden Antikörper gemessen. Die sind allerdings nicht sicher. Das liegt daran, dass dieser Parasit in der Lage ist, sich zu seiner Außenhaut sozusagen zu wandeln. Das ist sehr interessant. Er hat zwei verschiedene Daseinsformen und nur eine ist messbar, auch überhaupt über die Antikörpermessungen, die vor 60, 70 Jahren irgendwann entwickelt wurde. Zudem bilden auch nur 82% der infizierten Menschen Antikörper überhaupt aus. Das ist auch sehr spannend. Das heißt, man hat von vornherein eine Fehlquote über die Antikörpermessung von 18%, ne, die keine Antikörper gebildet haben. Das liegt sehr, sehr wahrscheinlich an dieser Wandlungsfähigkeit dieses Parasiten. Der schwankt immer zwischen der sogenannten Bradyzyten und Tachyzyten Form hin und her. Und daher ist es, wenn man diese ganze Symptomatik hat und meistens dann auch schon wochenlang drunter leidet, wird auch von einem Arzt, der da auch ein gutes Buch geschrieben hat, der hat einen sehr interessanten Namen mit Dr. Uwe auf der Straße. Das Toxoplasmose-Handbuch können wir mal auch nennen. Das ist sehr ausführlich. Da kann man das auch nochmal alles sehr, sehr ausführlich nachlesen. Der schlägt dann letzten Endes auch vor, den sogenannten Lymphozytentransformationstest bei IMD Berlin zu machen. Den habe ich damals bei mir auch gemacht. Das Schöne ist, in Anführungszeichen Schöne ist, dass da auch gleich man nochmal gucken kann, ist es denn nicht doch der Epstein-Barr-Virus? Oder vielleicht sogar noch ein anderer Parasit, die machen da es gibt einen Bluttest, der nennt sich Viren und Bakterien. Also die klassifizieren die Toxoplasmose auch eher unter Bakterien. Und da werden 12 oder 14 verschiedene Parasiten gemessen. Und zwar LTT, das bedeutet, man extrahiert die Lymphozyten und setzt dann, also einfacher ausgedrückt, und setzt diese Lymphozyten dann diesen Pathogen, diesen Keim hier in dem Fall aus und guckt, wie stark die Lymphozyten darauf reagieren. Und die Annahme ist, je stärker sie reagieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Immunsystem sich gerade sozusagen damit auch beschäftigt, ne, weil sofort darauf sich stürzen. Das war bei mir halt bei der Toxoplasmose auch der Fall. Das heißt, so Werte über 10, die man in diesem LTT-Test ausweist, die zeigen darauf hin, dass da das Immunsystem kämpft. Bei mir war der Wert damals 29,3, also sehr, sehr hoch. Ist aber nicht untypisch, habe jetzt einige andere Leser auch, die mich angeschrieben haben, die sehr, sehr ähnliche Werte da haben. Und das ist eigentlich so die sichere Diagnose auf Toxoplasmose und halt auch, wie gesagt, auf andere Parasiten. Ich habe damals festgestellt, Epstein-Barr-Virus ist bei mir kein Thema mehr, obwohl meine zum Beispiel da auch noch die Antikörper noch bei mir noch sky high, sehr, sehr hoch waren, dieses über 750 abgeschnitten. Aber trotzdem, der LDT-Test zeigte, EBV ist überhaupt kein Thema mehr.
Ah, das ist ja spannend. Also muss man dann schon darauf achten, welche Tests du machst. Abgesehen davon ist ja der Toxoplasmose-Test alleine beim Arzt, übrigens auch in der Schwangerschaft, dieser Antikörpertest muss man auch, also das ist eine Zuzahlung, die man machen muss beim Arzt. Die wird auch nicht einfach so gemacht. Das ist vielleicht ganz spannend zu wissen, ne? Wie kann ich den jetzt wieder loswerden? Oder sagst du, naja, gut, der ist jetzt, wie wir es schon genannt hatten, der ist jetzt halt mal so wie der EBV mehr oder weniger aktiv. Das heißt, ich habe ihn eben Körper, aber mein Körper kämpft nicht dagegen, dementsprechend, er bricht nicht aus. Oder sagst du, gut, den muss man auf jeden Fall loswerden, den Parasiten, weil der kann jederzeit wieder, wenn das Immunsystem schwach ist, komplett überreagieren und diese Symptome, wo ich ja sagen muss, das sind wahnsinnig viele Symptome, ja. dass da ein paar von denen wieder ausbrechen und man wieder vor der gleichen Situation steht.
Ja, wie gesagt, richtig loswerden tut man nicht mehr, egal mit welcher Behandlung. Man kann ihn nur zurückdrängen, sodass das Immunsystem sozusagen wieder die Oberhand hat und ihn zurück, wie beim EBV. Also man wird ihn leider nicht wieder los, aber wenn man die Symptome hat, die wir aufgezählt haben, dann scheint das Immunsystem momentan nicht in der Lage zu sein, ihn zurückzudrängen. Und da kann man dann sehr, sehr gut mit dem Ansatz, den ich, naja, habe ich nicht gefunden, den habe ich mit meinem Arzt zusammen ausgekaspert sozusagen, habe da auch recherchiert. Aber er hat, von ihm kam der Haupttipp. Da kann man dann schön mit einer Kombination von drei pflanzlichen Stoffen arbeiten. Die Alternative ist, wie der Doktor auf der Straße beschreibt, sind der Einsatz von 4 Antibiotika im Mix. Und das hat mir tatsächlich so gar nicht gefallen, also als ganzheitlicher vor allen Dingen nicht. Klar, wenn es überhaupt gar keine andere Alternative gäbe, aber die gibt es. Und das ist die schöne Nachricht. Ich habe das bei mir direkt auch durchgeführt. Und zwar habe ich in Kombination benutzt das sogenannte Artemisia annua. Das ist der einjährige Beifuß. Und davon habe ich zweimal täglich einen gestrichenen Teelöffel eingenommen. Schmeckt nicht gut, ist sehr bitter, aber Medizin muss ja auch. Darf nicht schmecken. Ja. Nein, Scherz, aber ja gut, es wird Zucker dann in Pharmazeugs wird Zucker beigemischt, damit es dann den Leuten oder den Kindern schmeckt. Also das ist sozusagen der Hauptwirkstoff. Und was zusätzlich hilft, ist der Chaga-Pilz. Den kann man als Instant, der schmeckt übrigens sehr, sehr lecker. Ich glaube, einige Veganer oder so benutzen den auch, weil die keinen Kaffee trinken möchten. Kaffee ist ja auch immer so ein Diskussionsthema. Und ich fand, er schmeckt sehr, sehr gut, aber er hat sehr, sehr viel Oxalat. Also ich habe so ein bisschen Probleme dann nach einer Zeit bekommen mit der hohen Dosis. Ich nehme einen Chaga-Pilz jetzt aktuell ein mit einer niedrigeren Dosis als Kapsel und das vertrage ich sehr, sehr gut. Aber der Chaga-Pilz und da tatsächlich eine Zeit lang auch stärker ruhig, kriegt man von BioPure zum Beispiel ein gutes Produkt, was man aufgießen kann. So ähnlich wie, sieht aus wie ein Instant-Kaffee, ist aber der Chaga-Pilz und wie gesagt, schmeckt, mir hat das sehr, sehr gut geschmeckt, ist also sogar noch lecker. Und Oreganoöl als Kapseln kriegt man als Bio-Oreganoöl-Kapseln zum Beispiel bei dem großen Versender mit A. Und die nimmt man dann täglich zum Essen mit, stößt man meistens ein bisschen, das ist sehr, sehr scharf, ist auch ein sehr, sehr starkes, in Anführungszeichen, natürliches Antibiotikum. Kann man auch immer zu Hause, ich habe die immer zu Hause, Oregano-Kapseln, falls man mal eine Erkältung bekommt, die mit einnehmen. Die lähmt hier in diesem Fall diesen Parasiten. Der kann sich dann schlechter bewegen. Das haben sie herausgefunden in Studien. Und diese drei Mittel in Kombination haben jetzt dazu geführt, dass bei mir die Toxoplasmose von einem Wert von 29,3 innerhalb von sozusagen 3 Monaten oder was das war, runter ist auf 6,5. Und sozusagen dann in diese latente Phase zurückgedrängt wurde.
Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Würdest du sagen, wenn man diese alternative Heilmethode, würde ich jetzt mal bezeichnen, wenn man die geht, dass man definitiv das mit dem Labor zusammen machen muss, dass man sagt, okay, von Anfang an habe ich eben diesen hohen Wert und schaue dann auch, wie es bei mir funktioniert. Zum Beispiel bei Oreganoöl weiß ich, dass man das nicht über einen langen Zeitraum nehmen sollte, weil das ja wirklich auch Darmbakterien killt.
Angeblich aber nicht so die guten, sondern eher die nicht so guten. Ob das stimmt oder nicht, dafür habe ich jetzt keine Studien parat. Ich habe nur hier die Studien sozusagen parat in Bezug auf die Toxoplasmose. Aber richtig, also man sollte eigentlich gar keinen, in Anführungszeichen, egal, auch ein pflanzliches, ich meine, viele Medikamente basieren ja auch auf Pflanzen.
Stimmt.
Sollte man jetzt einfach nicht jahrelang einnehmen, sozusagen ohne Sinn und Verstand. Also ich würde anraten, wenn man diese ganzen oder viele der Symptome hat, vor allen Dingen diese neurologischen Auffälligkeiten und kann sich die nicht erklären. Noch einen Satz zu dem Test, der ist leider sehr, sehr teuer. Die privaten Krankenkassen zahlen den, das weiß ich, aber die gesetzlichen natürlich auf gar keinen Fall. Und der kostet 300 Euro, der ist nicht günstig. Also den macht man jetzt auch nicht ständig so.
Ja, dafür, dass der Toxoplasmose, dieser Antikörpertest sozusagen im Zuge der Schwangerschaft, glaube ich, um die 20 Euro kostet. Aber wie du ja schon gesagt hast, nicht immer also eine höhere Fehlerquote hat. So eine Sache. Man könnte aber ja mal damit starten. Vielleicht kriegt man ja da schon ein Ergebnis und dann kann man weitergehen, wenn der, wie man so schön sagt, der Leidensdruck dann doch sehr groß ist und man überhaupt nicht weiß, wie man weitermachen soll.
Bei den Antikörpern ist das Problem, man kann bei den Antikörpern in aller Regel nur zwei Dinge erkennen. Man kann tatsächlich erkennen, ist es die Erstinfektion, dann ist der sogenannte IgM-Antikörper da. Mhm. Der geht aber dann normalerweise nach wenigen Wochen weg. Ja, und dann bleibt der IgG-Antikörper da und der hat nicht die Aussagekraft. Ne? Also der ist da, der wird bei 20-jährigen Frauen oder 20-30-jährigen Frauen irgendwo so bei 40% der Frauen auftauchen oder 30 bis 40. Frauen mögen ja auch Katzen, also von daher etwas höhere Wahrscheinlichkeit. Ja? Wird er auftauchen und dann hat das aber, ne, das ist genauso wie beim EBV. Ja, sie haben hohe EBV-Titer. Aber habe ich den, ist der jetzt noch akut oder nicht? Das kann man mit den Werten der Antikörper leider, ne? Also die sind deutlich günstiger, auch beim EBV. Die kosten zwar auch ein bisschen was, die kosten aber 60 Euro so rum. Wobei es ein LTT-Test noch, aber das ist dann nur für EBV, gibt es auch einzelne, der kostet in Anführungszeichen bei IMD nur so 120 Euro und nicht die 300. Ja? Aber wir sind heute bei Toxoplasmose und ja, ich würde empfehlen, einmal diesen Test zu machen, sodass man die Bestätigung hat, dass es das auch ist und nicht vielleicht doch irgendwas anderes und man halt einfach dann in die falsche Richtung vermutet. Das würde ich schon machen. Was man dann anschließend aber machen kann, ist einfach dann auf den Körper hören. Ne? Also ne, die Mittel einnehmen und auf den Körper hören. Geht es mir besser? Vieles merkt man ja dann auch einfach. Gehen die Sehstörungen weg? Laufe ich nicht mehr gegen Türen oder ne, habe ich Probleme beim Treppensteigen, Wortfindungsstörungen, fallen die weg? Also da kann man, das sind ja sehr, sehr deutliche Signale, da kann man natürlich sehr gut auf den Körper hören und dann entsprechend weiß man, ob die Mittel wirken oder nicht wirken.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in eine Sache von Prävention. Das heißt, wir nehmen mal an, dass jetzt keine Toxoplasmose vorhanden ist, aber vielleicht hören gerade auch Schwangere zu, weil ich glaube, dann hört man sich das auch an, weil man sozusagen in Anführungsstrichen Angst davor hat oder sich eben schützen möchte. Und es gibt ja schon so ganz konkrete Schutzmaßnahmen, die werden auch beim Arzt, bei der Ärztin mal durchgegangen. Das ist dann so Fleisch durchbraten, Gemüse waschen, idealerweise keine rohen Fleischwaren oder Ei oder alles, was roh ist, eigentlich in dem Sinne nicht essen. Bei mir wurde dann sogar geraten, ja, iss am besten gar kein Salat mehr, weil der ist ja sozusagen nie gewaschen, nur den du selber wäschst daheim. Also ich muss sagen, bei mir war es ein bisschen zu wild im Nachhinein, weil ich bin dann von reichlich gesunder Ernährung ein bisschen weggegangen, was, glaube ich, total falsch war. Dementsprechend jetzt mal die ganz konkrete Frage an dich. Welche Schutzmaßnahmen würdest du empfehlen, oder sagst du, man kann dem vielleicht auch gar nicht aus? Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt, da du ja sagst, die Durchseuchung ist irgendwie schon vorhanden, gefühlt. Aber sagen wir mal, wir nehmen an, es ist jetzt doch jemand schwanger und möchte sich ganz konkret jetzt in dieser Phase vor allem schützen. Was hilft und was sollte man unbedingt beachten?
Ja, Also da kann man natürlich einiges beachten. Also nochmal, die Übertragungswege ist richtig. Das sind einmal halt die Eier sozusagen vom Katzenkot, die auf Gemüse oder Salat oder sonst was überspringen können. Nochmal die infizierte, nur die infizierte Katze ist tatsächlich auch ein Überträger in dem Moment. Ja. Und das ist bei der auch nach 4 Wochen, wenn die ist die Katze in Anführungszeichen ist durch die akute Phase, wie wir Menschen auch durch. Überträger sind generell oder nein, Zwischenwirte sind wir Menschen und alle Säugetiere, aber auch Vögel. Also es kann auch Vögel befallen. Und es ist richtig, nicht durchgegartes Fleisch, also ein Steak Medium, ist eine Gefahr, weil das einfach im Kern nicht so hoch erhitzt wird, dass dieser Parasit, wenn denn das Rind auch tatsächlich den Parasiten hatte, das muss man auch sagen, wird aber nicht untersucht, dann sollte man vielleicht von dieser Speise absehen und das Steak well done, was man eigentlich nicht isst, well done genießen, also komplett durch, oder halt vielleicht auf Rinderhack umsteigen, was man eh immer komplett durchgaren muss und auch sollte, das isst man ja nun nicht Medium. Das ist ein Schutz, richtig gut waschen. Ich würde auch sagen, dann so einfache Sachen, Katzenklo vielleicht den Mann besser wechseln lassen, ne, weil die Katze sich in der Zeit infiziert oder halt da immer auch Handschuh tragen, dass man halt nicht in Kontakt damit kommt. Wie gesagt, die Eier fliegen halt auch und können dann halt auf die Kleidung oder whatever drauf und dann, also da so ein bisschen solche Vorsichtsmaßnahmen einbehalten und halt Gemüse gut waschen, ja. Beziehungsweise Gemüse, wenn es denn dann gedünstet wird, ist eh wieder alles kaputt. Aber halt Salate sehr gut waschen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die man auf jeden Fall einhalten sollte, weil man die Quelle nicht kennt und nicht weiß, was dazwischen alles passiert ist. Ne? Ob da irgendwo was angeflogen kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind so die Schutzmaßnahmen, die man treffen kann und sollte.
Gibt es jetzt auch andere Krankheiten, die Toxoplasmose zum Beispiel begünstigen kann oder beeinflussen kann? Das interessiert mich auch.
Ja, ich sag mal, ein schwaches Immunsystem, ne? Das ist immer so das Thema, schwaches Immunsystem führt dann dazu, dass die Toxoplasmose wieder ausbricht. Wenn man denn der Träger ist, beziehungsweise sie irgendwann mal sich aufgeschnappt hat, selbe bei EBV, ne? Bei mir war es damals der Campylobacter, das ist ja eine Art Lebensmittelvergiftung, wenn man so will, auch von Fleisch, nicht von durchgegartem Fleisch. Und das führt dann dazu. Ein anderes Beispiel, was genannt wird in der Literatur, ist natürlich eine Erkrankung an AIDS. Das heißt, das Immunsystem ist ja da bei den AIDS-Patienten in der Vergangenheit sehr, sehr schwach gewesen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile bessere Medikamente, um das zu unterstützen. Aber sowas halt, wenn das Immunsystem sehr, sehr schwach wird. Tuberkulose war zum Beispiel, aber das ist bei uns nicht mehr so üblich zum Glück, ist auch was das Immunsystem extrem nach unten zieht. Ich könnte mir vorstellen, auch die erste Welle der Covid-Infektion, die waren ja nun stärker als die zweite, dritte Welle. Also das Virus war einfach oder stärker, gefährlicher. Oder auch, sagen wir mal generell, eine echte Grippe ist etwas, was ein System immer sehr, sehr stark belastet. Deswegen können die Leute ja auch eine Lungenentzündung entwickeln und daran sterben. Ne? Das ist dann nicht die Grippe direkt, wo sie dran sterben, sondern sekundär. Und sowas wird immer begünstigen, dass die Toxoplasmose oder der EBV auch denkt, hey, super, ich kann wieder, ne, das Immunsystem ist nicht mehr so wachsam oder ist mit anderen Sachen beschäftigt. Ich kann wieder in die aktive Phase übergehen und aus der latenten Phase rausgehen. Was leider auch zum Beispiel dann durch solche Sachen bedingt ist, dass es ein Kampf gegen zum Beispiel eine Grippe oder Corona oder sonst was, sehr stark das Immunsystem auch auf der Ebene der Mikronährstoffe fordert. Also zum Beispiel ne, Glutamin, Arginin, deswegen ist es ja auch sehr sinnvoll, in der Zeit auch zu supplementieren. Selbst wenn man sich gut omnivor ernährt und eigentlich sich sehr gut abdeckt mit Vitalstoffen, also über ein echtes Essen, über normale Ernährung, ist das so, dass man in dem Fall, wo man krank ist, das nicht ausgleichen kann. Der Bedarf ist offensichtlich dann so groß, zum Beispiel an Arginin. Mein Arginin war nach meiner Darminfektion fast nicht mehr vorhanden. Und davor hatte ich sehr, sehr gute Werte. Und ich esse ja nun omnivor und jeden Tag ein Stück Fleisch. Also das ist Standardernährung und Eier. Also wo eigentlich eine sehr, sehr gute Versorgung mit Arginin vorhanden ist, war das auch noch ein halbes Jahr danach bei mir total im Mangel. Und das führt zumindest, da die Studien habe ich in meinem Buch auch drin, im Energiefix, das führt dazu, dass der EBV sich reaktiviert. Also niedrige Arginin-Werte bei uns im Menschen führen dazu, dass der EBV sich reaktiviert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Toxoplasmose da auch von profitiert. Mhm. Deswegen ist es dann auch angesagt, wenn es denn geht, Leute mit Herpes haben manchmal Probleme dabei, aber wenn es denn geht, Arginin zu supplementieren, so hohe Dosen, wie sonst ein Bodybuilder nimmt, wirklich täglich über Monate, bis der Spiegel wieder von Arginin wieder normal ist. Das kann man auch messen, ne? Das ist auch nicht teuer, nicht mehr teuer. Viele Labore bieten ein Aminosäureprofil für 32 Euro an. Da sieht man dann mal, dann hat man so einen Abriss. Und ich habe mich damals total erschrocken tatsächlich. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass der Arginin-Wert so niedrig und deswegen so wichtig für das Immunsystem, weil der sozusagen in Anführungszeichen die Munition fürs Immunsystem liefert, das Stickstoffmonoxid als Gruppe. Das hat keine andere Aminosäure, es hat nur das Arginin.
Ja, das ist spannend. Wenn du sagst, diese latente Phase, wie oft kann das im Leben passieren, würdest du sagen? Also natürlich auch nur ein Wild Guess, aber wenn du sozusagen, wenn er sich versteckt, nenne ich es jetzt mal, und dann wieder aktiviert wird, kann das sein, dass es wirklich ein Rauf und Runter ist? Das muss ja unfassbar nervig sein.
Es gibt auch viele Leistungen. Über Toxoplasmose wird tatsächlich weniger geschrieben. Also über EBV wird mehr geschrieben. Aber es gab ja viele Top-Sportler, Tennis-Stars, die durch den EBV monatelang ausgefallen waren. Und also man kann das auch mit Übertraining hinbekommen, das Immunsystem sehr stark zu schwächen. Das schaffen die Besten. Vielleicht auch noch gepaart mit vielleicht ein bisschen falscher Ernährung, zu wenig Eiweiß, weil der Eiweißbedarf von Top-Sportlern ja Faktoren höher ist als von einem normalen Menschen. Und man vielleicht auch immer nicht Lust hat, das alles so abzudecken oder das könnte da auch reinspielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es häufiger auftritt im Leben, wenn man, es kommt auch drauf an, ja, das ist halt so der Gesamtzustand, ne? Das ist immer das Ganzheitliche, wie gut decke ich mich generell im Leben mit allen Vitalstoffen ab, achte ich da drauf, ne? Auch wirklich die Basics, sowas wie Selen, habe ich einen guten Selenspiegel, habe ich einen guten Jodspiegel, habe ich generell, tue ich was für mein Immunsystem, esse ich dann auch eine Knochensuppe oder mache ich, ne? Und das haben dann Vegetarier und Veganer haben dann ein Riesenproblem, weil sie es erst gar nicht in den Mund nehmen würden. Mache ich mir das auch, wenn ich krank bin, weil mein Körper diesen hohen Bedarf hat an Aminosäuren, weil die sich einfach verbrauchen vom Immunsystem. Ne, supplementiere ich denn dann Arginin, die gibt's ja auch vegan und so weiter und habe ich einen guten B-Vitaminspiegel, nehme ich einen B-Komplex oder esse ich entsprechend, dass ich das hab. Ne, wenn man einmal im Monat, zweimal im Monat Leber isst, ich weiß, die meisten mögen es nicht, aber Leber ist ein super Lieferant für einen B-Komplex, für Cholin, für Taurin, für Eisen, für Zink, für Kupfer, also Leber, ich weiß, mich schmeckt's auch nicht besonders, aber ich zwinge mich einmal im Monat Leber zu essen, sorge ich dafür, dass ich meinen Körper gut versorge.
Gibt's witzigerweise auch schon Nahrungsergänzungsmittel, und zwar in Kapselform, also Beef Liver, habe ich jetzt tatsächlich in meinem Urlaub in Spanien das erste Mal gesehen, habe es dann gleich recherchiert, wohl auch bei uns in Deutschland, wahrscheinlich jetzt nicht so in der Bubble, in der ich mich bewege. Aber ich fand es wahnsinnig spannend. Es sind natürlich relativ große Kapseln, muss man wahrscheinlich dazu sagen. Aber es ist ja meistens dieser Lebergeschmack, dieser so ganz furchtbar eisige Geschmack, den ganz viele nicht mögen. Also unter Umständen wäre das eine Alternative. Muss aber auch dazu sagen, ich fand es relativ hochpreisig. Also ich glaube, so eine relativ kleine Box, und ich glaube, man muss ja doch dann relativ viele Kapseln wieder nehmen. Das ist so viel wie bei Magnesium, würde ich jetzt sagen. Da nehme ich auch teilweise 3, 4 und das sind große Teile. Ja, so ein Gläschen, 40, 50 Euro, weil man ja doch irgendwie auch eine Bio-Freiland- und Weiderind idealerweise bevorzugen sollte und auch möchte vermutlich, kommt man dann schon auf einen hohen Preis. Auf der anderen Seite, wenn es für die Gesundheit wichtig ist, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall das bestausgegebenste Geld. Und wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, jetzt blind würde man das auch nicht tun. Das heißt, es hat schon einen gewissen Zweck. Und idealerweise fühlt man sich dann auch besser, wenn man da vielleicht mal eine Zeit lang das genommen hat und könnte ja dann wieder auf eine Alternative ausweichen.
Ja, aber nochmal drauf zurück, also man kann ja sehr viel für sein Immunsystem tun. Vitamin A kommt noch dazu, übrigens auch sehr, sehr hoch in Leberdosier, deswegen sollte man sie ja nur zweimal, ne, das ist der Grund, warum man sie nur zweimal im Monat essen sollte. Vitamin D spielt mit rein, ne, Vitamin D ist ja mehr ein Hormon als nur ein Vitamin bei uns im Körper und sehr, sehr wichtig fürs Immunsystem, gerade im Winter darauf achten, zu supplementieren, so dass man weiterhin einen sehr guten Vitamin D-Spiegel hat. Klammer auf, wir kommen alle aus der Nähe des Äquators und hatten keine Probleme damit, über unsere Haut Vitamin D zu bilden. Also ich spreche jetzt die letzten 300.000 Jahre, wir als Homo sapiens sapiens, und dann irgendwann sind wir hier im Norden nach Mitteleuropa überhaupt erst gekommen, viel später, und können Vitamin D dann nur im Sommer bilden. Das heißt, Vitamin D ist super wichtig für uns. Und wenn man auf das alles achtet, und auch ein bisschen locker dabei bleibt, denn das ist auch sehr, sehr wichtig, ja, dass man Stress im Leben, Stressmanagement, Stress macht auch sehr, sehr viel kaputt auf ganz vielen Ebenen, dann wird es nicht oft dazu kommen, dass man da eine Reaktivierung erlebt. Andererseits, wenn man sich dann doch an der Arbeit oder wo auch immer, in der S-Bahn, U-Bahn, sich eine Grippe einfängt durch jemanden, der da leider vorher dran gefasst hat und man selbst das nicht wusste, oder ne, sich da... ja, dass man das Virus...
Ich glaube, die Rückverfolgung ist wahnsinnig schwierig. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch Influenza und ich habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, wo denn das jetzt passiert. Erstens wird man geistig wirklich krank gefühlt dadurch, und es macht das Ganze nicht besser. Also ich würde mal behaupten, lieber nicht drüber nachdenken, weil man entwickelt dadurch, weil ohne Schmarrn, echte Phobien.
Ja, exakt. Was ich auch nur sagen wollte, ist, wenn man tatsächlich eine Grippe sich einfängt, dann halt dafür zu sorgen, den Körper optimal zu versorgen mit allen Stoffen, was wir gerade so genannt haben, dann ja auch hoch Vitamin C und auch dann in dem Fall auch Zink nehmen, ruhig 100 Milligramm, wenn man krank ist, weil wir so gut wie keine Zinkspeicher im Körper haben, und dafür sorgen halt einfach, dass dann anschließend und danach vielleicht auch mal dann 4 Wochen später, wenn man dann sich in Anführungszeichen eine echte Grippe eingefangen hat, auch mal Aminosäureprofil machen und gucken, ob alles wieder in Ordnung ist, wenn man will, aber auch einfach in den Körper reinfühlen, ne? was man braucht, und den gut versorgen, dann sollte es nicht allzu oft zu einer Reaktivierung kommen.
Ja, hört sich gut an. Wir werden auf jeden Fall diese ganzen Links, jetzt waren doch einige dabei auch, jetzt auch Aminosäureprofil, bin ich auch gerade drauf gekommen, wir verlinken euch das alles in den Shownotes, weil ich gehe davon aus, dass da viele von euch draufklicken wollen. Ich muss ja auch dazu sagen, diese Folge nehmen wir heute auf, weil uns jemand geschrieben hat, der explizit, also eine Dame, die gesagt hat, sie freut sich schon auf die Aufnahme Toxoplasmose, denn wir hatten es mal erwähnt in einer Podcast-Folge, ja, dass wir darüber sprechen. Also umso schöner, dass wir das heute geschafft haben. Und zum Abschluss würde mich gerne interessieren, was du jetzt so als wichtigste Botschaft über Toxoplasmose, wir haben schon einiges genannt, aber was ist denn so ein paar Worte, die du gerne unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben würdest, wenn es um dieses Thema geht?
Einmal noch kurz, ich will genau auf meiner Webseite, meine Bücher sind ja alle kostenlos auf meiner Webseite, kann man sie alle als PDF runterladen, und im Energiefix schreibe ich ja auch einiges zu EBV noch. Ich werde dann irgendwann auch nochmal eine dritte Auflage machen und die Toxoplasmose hinzufügen. Solange ich das nicht tue, habe ich mir vorgenommen, habe ich so einen kleinen Ratgeber noch zur Toxoplasmose mal als PDF gemacht, den werde ich jetzt die Tage hochladen und da kann man sich das dann auch nochmal angucken sozusagen und exakt auch, was ich da eingenommen habe. Das Wichtige ist, ja, man kann in der Schwangerschaft, sollte man ein bisschen aufpassen, ist aber auch nicht übertreiben, aber man kann trotz allem, ne, man muss jetzt nicht ständig Rare Steaks essen, also nur wie die Engländer das tun, das sollte man meiden. Wobei immer man dazu sagen muss, das Rind muss auch infiziert sein. Ansonsten kann man nichts aufnehmen, was nicht drin ist. Man kann es behandeln, ohne dass man diese Antibiotika tatsächlich, es sind ja plural, 4 Antibiotika im Mix nimmt, so wie das so ein bisschen von der Schulmedizin angedacht wird. Meine Behandlung damals, die in Absprache mit meinem Arzt Marc Borchardt war sehr erfolgreich. Das kann man zumindest davor ausprobieren und gucken, ob es wirkt. Das wäre eine sehr, sehr wichtige Botschaft, und damit ruiniert man sich auch nicht sein Mikrobiom, was man mit 4 Antibiotika garantiert anschließend jahrelange Aufforstungsarbeit wieder treiben muss, weil man nicht weiß, was alles kaputt geht. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil daran. Aber es kann für einige Menschen sehr, sehr schlimme Zustände haben, die Toxoplasmose. Sie ist sehr schwierig zu diagnostizieren, und leider ist der recht teure, mit 300 Euro recht teure Test von der IMD, der einzig sichere, die einzig sichere Aussage, ob man diese, diesen Parasiten hat. Aber wenn man darunter leidet, dann ist das sicherlich sinnvoll, das durchzuführen, diesen Test durchzuführen. Ja, das sind so als Wrap-up, als Zusammenfassung, so die wichtigen Punkte.
Sehr schön. Vielen Dank. Dann danke ich dir mal wieder für deine Expertise, Robert. Es war einiges dabei, so in unseren 35 Minuten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ja, tschüss. Vielen Dank.